Grenzenlos hören, Bayern 2. Der Flug der Eule der Minerva beginnt in der Dämmerung. Eine Stunde Vernunft im Nachtstudio. Dienstags um 20 Uhr und feiertags um 22 Uhr.
Erstes Kapitel. Exodus. Flucht und Transit.
Der eine kommt übers Land. Sein Ziel ist Melia. Er wartet Jahre. Meist ist es Sommer. Er bricht auf. Er verlässt Somalia oder Nigeria oder Ghana und geht nach Norden. Er reist monatelang unter Gefahr für Leib und Leben. Er durchstreift Afrika, durchquert die Sahara, marschiert in den Maghreb, erreicht Melia in Marokko, die spanische Exklave, den Vorhof des gelobten Landes, jene paar Quadratmeter Europa in Afrika. Er träumt vom Paradies auf Erden. Denn verglichen mit der Hölle, aus der er kommt, ist das umzäunte Stück Europa auf seinem Kontinent ein Versprechen auf Heil und Hoffnung, auf nichts weniger denn behaustes Leben. Dann stürmt er den Zaun. Der andere kommt übers Meer. Das Meer ist ein rechtsfreier Raum. Die See ist rau. Die Wellen schlagen. Auf maroden Kähnen gerät der Unbehauste in Seenot. Mancher Kahn kentert. Mancher treibt. Der Flüchtling hält 2, 3, 4 Tage aus, bis er entdeckt wird, gerettet wird, anlandet oder stirbt. Die einen sterben in der Wüste, die anderen sterben im Meer.
Im Flüchtling offenbart sich das Dilemma unserer Zivilisation. Im Flüchtling greifen die bekannten Formen rechtlicher Behausung nicht mehr. Der Flüchtling ist im permanenten Ausnahmezustand. Er ist von allem ausgeschlossen. Der Flüchtling ist der Homo Sacer unserer Tage. Der aus dem römischen Recht stammende Begriff Homo Sacer bezeichnet die Doppeldeutigkeit des zugleich Heiligen und Verfluchten. Der Mensch in seiner nackten Existenz ist so heilig, wie er zugleich verflucht ist, wenn er seiner zivilisatorischen Bindung beraubt wird. Als Homo Sacer ist der Flüchtling der Gewalt seiner totalen Ausgeschlossenheit ausgesetzt. Nirgends ist er zu Hause. Behausung hat er nicht, alte Heimat nicht mehr, neue noch nicht. Der Flüchtling ist der Homo Sacer der globalisierten Epoche. Er hat nichts außer sich. Er hat nichts als das nackte Leben. Er ist der Schiffbrüchige im weltweiten GPS. Er ist das bloße Leben, ohne Recht und Heil.
Isaac Nanemal zum Beispiel ist 29 Jahre alt, geboren in Ghana. Seine Mutter war die dritte Frau des Vaters. Sie lebten in einer anderen Stadt. Isaac ist Christ, sein Vater Moslem. Der Vater zwang den Sohn zur Konvertierung. Der Sohn weigerte sich. Der Vater schoss nach ihm. Der Sohn entkam. Die Brüder jagten ihn und Isaac entkam. Dann setzte der Vater ein Kopfgeld auf ihn aus. Da verließ der Sohn, der Christ, der Gejagte, dem Tod ausgesetzte, die Heimat noch am selben Tag. So geschah es vor 4 Jahren. Seit 2010 ist Isaac auf der Flucht. Er ließ seinen 4-jährigen Sohn zurück, ließ die Mutter seines Sohnes zurück, ließ die eigene Mutter zurück. Seine Geschichte ist die Geschichte des existenziellen Kampfes um Heimat in Zeiten der Migration. Wie alle Geschichten kann sie wahr oder falsch sein. Warum aber sollte Isaac, der auf Gott geschworen hat, eine falsche Geschichte erzählen?
I have a religious problem with my family. My father tried to kill me or something like that. My life was danger.
In meiner Familie gibt es religiöse Auseinandersetzungen. Mein Vater hat immer wieder versucht, mich töten zu lassen. Mein Vater und die Brüder haben mich verfolgt, wo immer ich mich aufhielt. Also beschloss ich, das Land zu verlassen.
In Ghana, Nigeria, Somalia zum Beispiel vereinen sich alle tragischen Konflikte der Welt, der Geschichte und der Gegenwart. Hunger, Dürre, Krieg, Angst, Leid, Gewalt, Folter, Tod, Mord und das unbehauste Sein. Die Länder erleben innere wie äußere Katastrophen, den Krieg der Natur gegen den Menschen und den Krieg des Menschen gegen den anderen.
In vielen Straßen Afrikas finden Schlachten statt. Die Straßen sind vermint. In Somalia marodieren Banden. Manchmal sind die Banditen barfuß, manchmal sind es Kinder, 10-Jährige, die Granaten werfen und in Köpfe schießen. Am Straßenrand rostige Autowracks, metertiefe Krater, Panzerschrott. Traumata, Genozide, Auslöschungen, abgehackte Hände, Genitalverstümmelungen, Vergewaltigungen, Massenmorde, verletzte, getötete Seelen.
Über dem verdorrten Boden Afrikas ist der Zirkel aus Mord, Rache und Vergeltung geschlossen. Wer ihn fliehen will, wird gezwungen, sein Leben zu riskieren, um weiterleben zu können.
If you get a problem in Africa, your family cannot support you, who can support you again?
Wenn du in Afrika ein Problem mit deiner Familie hast, unterstützt dich keiner. Man kann nur das Land verlassen. Also beschloss ich, nach Libyen zu fliehen, um dort zu bleiben. Ich hatte kein Geld, da floh ich erst nach Niger. Der Weg dorthin ist sehr gefährlich. Die Menschen sterben in der Wüste. Ich ging durch Togo, über Mali, nach Agadez im Norden von Niger. Erst gab es keine Arbeit, dann war ich für 5 Monate Houseboy bei einer Familie. Ich bin Christ und sollte wie ein Moslem beten. Als ich ihr Haus verlassen musste, bot mir jemand an, mich nach Libyen zu bringen. Wir verbrachten 1 Woche und 3 Tage in einem Auto mit vielen Flüchtlingen. Dann griff uns die Wüstenpatrouille auf und verhaftete uns. Jeder, der durch die Sahara kommt, gilt als Schmuggler, weil er kein Visum hat. Sie brachten uns ins Gefängnis von Gatron an der libyschen Grenze. Ich war dort 3 Monate im Gefängnis.
Der Flüchtling verlässt sein Dorf, seine Stadt, seine Heimat. Er wird zu bloßem, nacktem, unbehausten Leben. Er geht über Tage und Wochen hinweg, barfuß und wasserlos durch die Wüsten zum Sammelplatz der Hafen- oder Küstenstädte. Die Städte sind überfüllt mit Abertausenden von seinesgleichen, verstopft mit bloßem Leben, das nach Geborgenheit strebt. Tage, Wochen, Monate in Angst und Hoffnung, auf Pappkartons schlafend, im Straßendreck, in Kirchennischen und Moscheen. Ob 9-jährig, 30-jährig, schwanger oder nicht, mit Brüdern, Schwestern, Müttern, Waisen, Witwen oder ganz auf sich allein gestellt. Die Füße geschwollen, im Körper Parasiten, den Schleppern und Schleusern ausgeliefert. Jene, die mit Hoffnung handeln, die Schlepper, sind schwer bewaffnet und brutal, vergewaltigen Frauen, ersticken, erschlagen, erschießen, übergießen Flüchtlinge mit Säure, werfen Babys über Bord. 3 Tage und Nächte lang marschiert Isaak mit anderen Flüchtlingen durch den Sand der Wüste zwischen Niger und Libyen. Irgendwann haben sie kein Wasser mehr. Die Galonen sind leer. Die Schlepper erschießen Kamele und die Flüchtlinge trinken das kalte Wasser aus den Mägen der toten Tiere. In Libyen erwarten sie Machetenhiebe, Gewehrsalven und Kampfjets im Himmel.
The war started like and then Gaddafi said they should leave everybody who is in prison.
Der Krieg war überall. Und dann öffnete Gaddafi alle Gefängnisse. Man zwang mich, mit Macheten und Gewehr für die Armee zu kämpfen. Ich konnte nicht mehr zurück nach Ghana. Da traf ich einen Mann, der mich im Auto mit in die Hauptstadt Tripoli nahm und zu einem Ghana brachte, für den ich auf dem Bau arbeitete, bei dem ich wohnte. Dann wurde es in Tripoli zu gefährlich. Der Mann wollte übers Meer nach Europa und sagte, wenn ich sterbe, kein Problem. Wenn ich irgendein Land erreiche, umso besser. Ich blieb, weil ich Angst vor dem Meer hatte.
Die Epoche der Globalisierung, ist eine Epoche der Grenzverluste.
Die Epoche der Globalisierung ist eine Epoche der Raumvergrößerung.
Die Epoche der Globalisierung ist eine Epoche der Heimatlosen und Unbehausten.
Distanzen wachsen. Kontinente öffnen, Räume weiten, Koordinaten verschieben sich. Immer schon in der Weltgeschichte sind alte Grenzen gefallen und neue entstanden. Willkürlich, gewaltsam, ohne Empathie und Vernunft. Nach Kriegen, durch Verträge. Aber inwiefern verändert sich Heimat, wenn äußere Grenzen fallen und innere verloren gehen? Lässt sich Heimat verlieren?
In der Epoche der Grenzverluste stehen sich zwei große Bewegungen gleichzeitiger Heimatbedrohung gegenüber. Die permanente Transition durch Migration und der Exzess durch permanente Mobilität. Die Flucht ist die radikalste Form der permanenten Transition. Der Identitätsverlust die wahnsinnigste Form des Exzesses. Der Flüchtling und der radikale Individualist sind die Hauptfiguren unserer Epoche. Sie sind die Kontrahenten im Kampf um Heimat und Identität. Beide haben ihre Selbstbestimmung verloren. Das Mittelmeer ist nicht nur der Geburtsraum der europäischen Zivilisation, der Bühnenraum der europäischen Mythen, der Geborgenheitsraum der europäischen Völker. Das Mittelmeer ist, wie jedes Meer, ein Raum ohne Recht. Auf dem Meer ist der Flüchtling als bloßes Leben nicht einmal Opfer. Er ist das Objekt von Gewalt und Gewalten. Er ist der Gewalt seiner totalen Ausgeschlossenheit ausgesetzt. Diese Gewalt, schreibt der italienische Philosoph Giorgio Agamben, besteht in der nicht sanktionierbaren Tötung, die jeder ihm gegenüber verüben kann. Diese Gewalt ist weder als Mord noch als Vollstreckung eines Urteils noch als Sakrileg einzustufen.
Der Flüchtling lebt in Zelten, auf dem Boden, in Nischen. Er zieht von Lager zu Lager. Das letzte Hindernis ist das höchste: der Zaun. Der Zaun teilt ihm mit: Europa will dich nicht. Der Zaun ist der Gegner des Flüchtlings. Der Zaun hat elektronisch gesteuerte Augen in der Tiefe jeder Nacht. Der Zaun ist 12 Kilometer lang, 8 Meter hoch. Er steht schräg geneigt im Boden, in dreifacher Staffelung, umwickelt mit Stacheldraht. Am Ende Rollen mit Klingen so scharf wie Rasiermesser. Von fern schießen die Grenzschützer mit Gummigeschossen auf jene, die am Zaun hängen, auf jene, die es wagen, den Strand zu betreten. Manchmal schießen sie schon ins Meer. Europa bezahlt Marokko für die Entsorgung der Unbehausten auf der afrikanischen Platte. Marokkanische Grenzschützer übernehmen die Aufgabe, für den Schutz der verwundbaren Heimat Europas die Träume des Homo Sacer zu zerstören. Wer vom Zaun fällt, bleibt ein Tier. Gestürzt, geschlagen, blutend. Das Blut sickert in den Boden Afrikas, das hier schon Europa ist. Hinterm Zaun aber gewährt der erste Quadratmeter Europa das ersehnte Recht auf die Heiligkeit des Lebens. Hier wird der Homo Sacer pro forma zum Homo Europaeus, mit Anspruch auf Schutz und Asyl, auf Anwalt und Dolmetscher. Der Zaun trennt Traum von Tod, Existenz von Elend. Das Wasser ist der andere Weg, auf dem sich Hoffnung verschifft. In Libyen legte abermals ein Boot Richtung Italien ab. Auf dem Boot waren Analphabeten und Akademiker und Isaak, der Christ, der Angst vor Wasser hat. Die Boote der Flüchtlinge sind fast immer überfüllt. Stürme peitschen, Barken kippen.
And I saw the boat, it's a small one like this, it's supposed to take like 350 people and then they took 662 people inside that small boat.
Ich sah das kleine Boot. Es hatte Platz für 350 Menschen. Sie zwängten aber 662 Menschen darauf. Das Boot sank. 400 Menschen starben. Ich überlebte. Dann setzten sie mich in ein neues Boot. Sie sagten: Lampedusa, Lampedusa, Lampedusa. Wir brachen morgens um 9 Uhr in Libyen auf. Wir waren den ganzen Tag und die ganze Nacht auf See und erreichten Lampedusa am nächsten Morgen um 11 Uhr. Es war sehr, sehr, sehr gefährlich.
The first boat that they put me inside is Suez, and the boat gets sink. Because of that, the next boat again, I found a life jacket.
Das erste Boot, auf dem ich saß, sank. Auf dem zweiten fand ich eine Rettungsweste und schrieb die Telefonnummer meiner Mutter in den Kragen. Wenn ich sterben würde, könnte man meine Mutter anrufen. Ich betete, dass Gott mich errettet. Auf dem Boot weinten die Leute. Das Boot schwankte, die Leute übergaben sich. Ich hatte große Angst. Wenn du mir viel Geld bieten würdest, nochmal übers Meer nach Libyen zurückzufahren, ich würde das Geld links liegen lassen. Am Nachmittag sahen wir Leichen im Mittelmeer treiben, etwa 50, Frauen und Kinder. Es war das Boot, das vor uns gefahren war. Wir beteten für sie.
We have started to pray inside the boat for them.
17 Millionen Menschen aus Schwarzafrika, schätzt das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, sind in diesen Tagen auf der Flucht vor Armut, Bürgerkriegen, Genoziden, Dürren oder Hungerkatastrophen. Die Flucht aus Afrika nordwärts, die Massenwanderung nach Europa, ist eines der größten Probleme europäischer Politik und überhaupt einer globalen Politik der Moral und Menschenrechte. Aus der Massenabwanderung aus Schwarzafrika ist eine weltweite Migrationsbewegung geworden. Der Marsch hat begonnen. Und der Marsch wird nicht enden.
Seit Jahren werden von den Küstenwachen gemeldet, im Wasser treibende, überfüllte Boote mit entkräfteten Somalis, entkräfteten Maliern, entkräfteten Ghanaern. Sie ertrinken. In der Enge von Gibraltar, in der Ägäis, kurz vor Lampedusa. Das Mittelmeer ist ein Massengrab.
Nach Einschätzung der UNO ist es das gefährlichste Meer der Welt. Seit 2000 starben im Mare Nostrum 23.000 Flüchtlinge. Die Bilder der im Mittelmeer Wasser treibenden Menschen und an den Gestaden anlandenden Leichen gehören zum Ikonenvorrat des medialen Gedächtnisses unserer Epoche.
Wenn der Flüchtling nicht in der Wüste oder auf dem Meer stirbt und wenn er entdeckt wird und aus der Seenot gerettet wird, dann kommt er an die Gestade Maltas, Griechenlands, Spaniens oder Siziliens. Er wird registriert, medizinisch untersucht, erhält Kleidung und einen Platz zum Schlafen. Nach 2 Tagen wird er zum Camp gebracht. Dort gibt es papierene Anträge auf Asyl.
Ich hatte niemanden in Europa, nicht in Finnland, nicht in Deutschland, zu dem ich gehen konnte. In Bologna schlief ich auf der Straße. Manchmal ging ich in einen Supermarkt und bettelte um Geld. Ich war krank und mein Leben war in Gefahr, weil ich weder Medikamente noch etwas Gutes zu essen hatte. Dann sagte mir jemand, Deutschland ist ein gutes Land. Dort leben viele Ghanaer.
Germany is very nice. There's a lot of
Ghanaians. Die Welt ist ihr eigenes Exil geworden. Der Flüchtling als transnationaler Nomade das traurige Extrem. Heimatverlust, Umzug, Wanderung und Flucht grundieren die neue Weltordnung der Fragilität. Nichts ist mehr stabil. Nichts berechenbar. Auflösung, Transition und Migration sind die dominanten Phänomene unserer Epoche. Ecce Homo Sacer. Wohin kann der Mensch noch gehen?
Europa ist für mich nicht das Paradies. Aber so vieles ist dort besser als Afrika. Du kannst dich in Europa nicht hinsetzen und essen, ohne zu arbeiten. Wie willst du sonst deine Miete bezahlen? Du musst Steuern zahlen. Im Paradies gibt es keine Steuern, keine Arbeit. Und man kann hier trotzdem sterben. Und im Paradies gibt es keinen Tod.
Paradise, no more death.
Der Weg aus der Versklavung ins ersehnte Reich ist einer der westlichen Urmythen, das alttestamentliche Leitmotiv schlechthin. Rettung durch Flucht, Erlösung durch Hoffnung. Hinter der Grenze wartet auf den Homo Sacer der entgrenzte Kontinent der Nationen. Dort ist der Flüchtling prinzipiell unerwünscht. Er ist ein Konkurrent für jeden anderen auf dem Arbeitsmarkt. Er darf nicht arbeiten. Er lebt im Wartestand. Er ist Verfahren und Prozeduren ausgeliefert. Das spärlich bekleidete und allen rechts entkleidete Leben des Homo Saka prallt an der Grenze auf die souveräne Macht derer, die ihre Heimat vor ihm zu schützen haben. Hier, wo der Wahn der fast totalen Überwachung herrscht, wird das nackte Leben zum Behausten. Hier lebt der Homo Faber. Auch er ist auf der Flucht, in ständiger Bewegung, in innerer Migration, auf der Suche nach sich selbst.
An den Zäunen trifft der Flüchtling auf den Homo Faber. Der Homo Faber ist ein Mensch der Mathematik und Datensätze, der Organisation und Effizienz.
Wer will mich? Fragt der Homo Saka.
Wer bin ich? Fragt der Homo Faber.
Der Kampf des Homo Faber gegen den Homo Saka ist die Wunde unserer Epoche.
Die gegenwärtige Epoche der späten Moderne ist gekennzeichnet durch drei Paradoxa. Das erste: Je globalisierter die Welt gerät, desto kleiner wird sie. Der Öffnung des Raums durch Entgrenzung folgt die Verschließung der Schollen durch Abschottung. Die Auflösung der Grenzen im Großen fördert den Zwang zur Abgrenzung im Kleinen. Das zweite Paradoxon. Dem realen Verlust der Heimat migrierender Massen steht der geistige Heimatverlust des mobilen Individuums gegenüber. Der fliehende Migrant ist so ungeborgen wie der statisch in Freiheit lebende Individualist. Weil beide keine Orientierung mehr haben, treiben sie haltlos durch den Weltenraum. Der eine körperlich, der andere geistig. Das dritte Paradoxon. Die Nationen der entgrenzten ersten Welt haben keinen Begriff des Fremden mehr zur Verfügung, weil sie das eigene zur Abgrenzung der zweiten und dritten Welt verloren haben. Je weniger klar ist, wer wir sind, desto weniger klar ist auch, was uns fremd ist. Deshalb erzählt die unmittelbare Gegenwart die Geschichte von Grenz- und Heimatverlusten. Deshalb ist die späte Moderne eine Erzählung vom unbehausten Flüchtling und vom behausten Drifter, dem Homo Saka und dem Homo Faber.
Zweites Kapitel: Exzess, Schutz und Spaltung.
Am 11. März 1882 hielt der französische Historiker, Schriftsteller und Philosoph Ernest Renan an der Sorbonne in Paris einen bemerkenswerten Vortrag. Er hinterfragte darin die vier vermeintlichen Wesensmerkmale der Nation, als da seien Rasse, Sprache, Religion, Geographie, und unterzog sie einer kritischen Betrachtung.
Doch was ist eine Nation? Warum ist Holland eine Nation, während Hannover oder das Großherzogtum Parma es nicht sind? Wie kommt es, dass die Schweiz mit drei Sprachen, zwei Religionen, drei oder vier Rassen eine Nation ist, während beispielsweise die so homogene Toskana keine ist? Warum ist Österreich ein Staat, aber keine Nation? Worin unterscheidet sich das Nationalitätenprinzip von dem der Rasse?
Auf die Zivilisation unserer Gegenwart übertragen, lauten die Renanschen Fragen wie folgt. Ist die Nation unsere Heimat? Und wenn ja, warum? Jahrzehntelang war Heimat in Deutschland ein hochkontaminierter Begriff mit dem Geschmack von Blut und Boden und dem Gestank rassistischer Reinheit. Heimat war verdorben, das Reden von und Denken an Heimat vergiftet. Die Vergiftung der Heimat war einer der nachhaltigen Siege jener völkischen Rasseapologeten, die Volk und Rasse topografisch, geografisch verstanden, national und sozialistisch. Die Gleichsetzung von Heimat mit Ausgrenzung, Folter, Totschlag, mit Verwesung, Vernichtung, Vertreibung ist das nicht vergehende und unvergängliche Wahnsinnswerk der deutschen Nationalsozialisten.
Das Leid des Heimatverlusts ist immer eine Kränkung, immer eine Verletzung, immer eine Fraktur der Seele. Wer anderen die Heimat nimmt, ist ein Menschenrechtsverbrecher. Denn in der Heimat wird der Mensch häuslich. Und Häuslichkeit ist das Recht des Menschen auf Würde.
Und schon wieder muss die Heimat für eine Ideologie herhalten. Dem unbelehrbaren Trio des NSU diente sie als Rechtfertigung seiner feigen und hinterhältigen Morde jener, die in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben. Ausgerechnet den Begriff Heimatschutz brachten sie dafür in Stellung. Und just laden die Protagonisten einer neuen Protestbewegung linke Inhalte wie Frieden und Gerechtigkeit mit nationalistischen Feindbildern eines gesunden Volks in einer gesunden Nation auf. Die Basiserzählung der sogenannten Montagsdemonstranten in den deutschen Großstädten heißt Heimatschutz.
Heimat ist immer mehr als nur ein zu schützender Raum. Heimat ist immer auch politische Philosophie. Eine Philosophie der Identität. Da Identität bekanntlich so komplex und schwierig zu fassen ist, sich aber doch so wunderbar für Simplifizierung und Emotionalitäten eignet.
Der alte, womöglich folkloristische Begriff der Heimat ist hingegen auch in ganz anderer, durchaus erfreulicher Hinsicht hochaktuell und tritt in völlig neuem Gewand auf. Nicht Vereinsmeierei und Trachtenumzüge, Rituale und Zeremonien sind gemeint.
Wiederentdeckt wird das Revier, die Scholle, die Parzelle.
Und mit ihnen Überschaubarkeit, Behaglichkeit, Geborgenheit.
Da jede Frau und jeder Mann mittlerweile in die tiefsten Winkel Asiens und der Südsee reisen kann, generiert die eigene Scholle offenbar einen Schlüsselreiz. Heim statt Fernweh. Die Welt unserer Tage wird beherrscht vom Widerstreit zwischen Geborgenheitssuche und Geborgenheitsverlust. Zwischen Migration und Abschottung, Grenzverlust und Grenzstein. Zwischen Homo Saker und Homo Faber. Zwischen dem Kampf und Teilhabe an Heimat und deren Besitz.
Seit 200 Jahren ist die am besten geeignete Form zur Behauptung von Heimat die Nation. Eine Nation lässt sich gegen eine andere abgrenzen, weil sie durch Grenzen definiert ist. Sie lässt sich willkürlich erfinden und definieren.
Wenn man zu viel Wert auf die Sprache legt, schließt man sich in einer bestimmten, für national gehaltenen Kultur ein. Man begrenzt sich. Nichts ist schlimmer für den Geist, nichts schlimmer für die Zivilisation. Geben wir das Grundprinzip nicht auf, dass der Mensch ein vernünftiges und moralisches Wesen ist, ehe er sich in dieser oder jener Sprache einpfercht, ein Angehöriger dieser oder jener Rasse, ein Mitglied dieser oder jener Kultur. Ehe es die französische, deutsche, italienische Kultur gab, gab es die menschliche Kultur.
Mustergültig zeigte der Historiker Ernest Renan im Jahr 1882, dass weder Rasse, noch Sprache, noch Religion, noch Geografie zur Rechtfertigung der Nation taugen. Renans bestechender Analyse zufolge ist die Nation ein geistiges Prinzip, das aus tiefen Verwicklungen der Geschichte resultiert. Sie bezeichnet also eine spirituelle Verbindung, nicht eine von Gestaltungen des Bodens bestimmte Gruppe von Menschen.
Eine Nation ist also eine große Solidargemeinschaft, getragen von dem Gefühl der Opfer, die man gebracht hat, und der Opfer, die man noch zu bringen gewillt ist. Sie setzt eine Vergangenheit voraus. Aber trotzdem fasst sie sich in der Gegenwart in einem greifbaren Faktum zusammen, der Übereinkunft, dem deutlich ausgesprochenen Wunsch, das gemeinsame Leben fortzusetzen. Das Dasein einer Nation ist, erlauben Sie mir bitte dieses Bild, ein tägliches Plebiszit, wie das Dasein des Einzelnen eine andauernde Behauptung des Lebens ist.
Also schließt der französische Historiker seinen berühmten Vortrag in der Sorbonne:
Der Mensch ist weder der Sklave seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Religion, noch des Laufs der Flüsse oder der Richtung der Gebirgsketten. Eine große Ansammlung von Menschen, gesunden Geistes und warmen Herzens, erschafft ein Moralbewusstsein, welches sich eine Nation nennt.
Renan operiert subtil mit einer problematischen Denkfigur, der Homogenität. So bemerkenswert wie besorgniserregend ist die Beobachtung, dass das Denken in Homogenitäten über die vergangenen Jahre und Monate hinweg zu neuer Blüte gekommen ist. Fast überall dort, wo die Welt durch ihre Vergrößerung paradoxerweise parzelliert wird, lässt sich der Vormarsch der Nationalisten feststellen. Als Reaktion auf den drohenden Verlust der Heimat ist Heimat als Raumphilosophie gedacht wieder eine politische Kategorie, die von erstaunlich vielen Staaten zu einer Staatsraison erklärt wird. In Indien, Russland und Ungarn etwa vollzieht sich gerade die politisch gewollte Renationalisierung und in der Europäischen Union bilden sich aufs Neue nationalistisch getönte Abgrenzungsbewegungen.
Die geistige Bezugsgröße der Rechtsparteien und Populisten ist fast immer das eigene Volk, das eigentliche, das wahre Volk. Solcherlei Patriotismusversuche sind ohne weiteres völkisch gedacht. Sie argumentieren blutsgenetisch und etablieren die Fiktion eines ethnischen Freund-Feind-Schemas. Wir gegen die. Diesem Abgrenzungsantagonismus liegt stets eine utilitaristische Rationalität zugrunde. Welches Fremde bringt dem eigenen den größten Nutzen? Das rechtspopulistische Kosten-Nutzen-Kalkül fragt danach, wie viel dieser und jener Mensch der Heimatscholle bringt und wie viel seine Geborgenheit kostet.
Nicht nur Rechtsradikale fürchten das Fremde. Bei der instinktiven Abwehr des Unnationalen, nicht auf Heimatboden Geborenen, sprechen die Sozialpsychologen vom Revierreflex, einer angeborenen Ablehnung des Fremden, welches das eigene kolonisiert. Der Revierreflex etabliert zur Stabilisierung der eigenen Identität ein Regime der Abgrenzung. Mit dem Abwehrreflex richtet sich jeder gegen jeden. Jeder wird zum Fremden erklärt, bis er Teil des eigenen wird, weil ein neuer Fremder den Kreis betritt und abgewehrt werden muss. Raumdichte, heißt das, fördert zwangsläufig Xenophobie. Heute, in Zeiten der entgrenzten Welt, nehmen die Möglichkeiten zur Grenzziehung kontinuierlich ab. Was geschieht im grenzenlosen Raum dann aber mit dem anthropologischen Revierreflex? Der Soziologe Ulrich Beck hat sich dieser Frage gestellt und vermerkt in seinem Buch »Die Erfindung des Politischen«:
Es mag sein, dass Menschen, die in eine bestimmte Familie hineinwachsen, ein über Sprache und Geschichte national eingefärbtes Urvertrauen erwerben, für das es im Deutschen nur misshandelte Begriffe gibt.
Ließe sich nicht auch eine ganz andere Definition finden? Vom irischen Historiker Benedict Anderson stammt die denkwürdige Überlegung, die Nation sei eine vorgestellte Gemeinschaft, vorgestellt als begrenzt und souverän.
Vorgestellt ist sie deswegen, weil die Mitglieder die meisten anderen niemals kennen, ihnen begegnen oder auch nur von ihnen hören werden, aber im Kopf eines jeden die Vorstellung ihrer Gemeinschaft existiert.
Genau genommen sind Nationen also Fiktionen, die den natürlichen Abwehrreflex institutionalisiert haben. Die Nationalisten versuchen, ihre Nation als etwas Genuines, Natürliches, geradezu Völkisches zu substanzialisieren und berufen sich auf Traditionen und kulturelle Kontexte.
Das Nationalbewusstsein muss als Erfindung seiner selbst täglich aufs Neue geschaffen werden. Fremdheit und Eigenheit werden konstruiert und dann perpetuiert, reaktiviert, bestätigt. Das Nationale, scheint es, ist immer eine rückwärtige Angelegenheit, immer eine Erinnerungsleistung, immer eine Vergewisserung durch Literatur, Dichtung, Sprache, Tänze, Rituale, Zeremonien.
Die späte Moderne mit ihren drei großen Paradoxa aber nun ist eine weitgehend entkontextualisierte und enttraditionalisierte Epoche. Und man hätte zu fragen, ob es heute, im Zeitalter der Grenzverluste, jenen Typus von Fremdheit, gegen den das eigene konstruierbar ist, überhaupt noch gibt. Gehören wir und der Fremde, der uns begegnet, nicht dem gleichen Raum- und zeitlosen, unverorteten, digitalisierten Kommunikationszusammenhang an?
Es scheint, als wäre die Konstruktion von kollektiven Identitäten zur Unterscheidung vom Fremden selbst fragil geworden. Das aber hieße ja, dass es das Fremde gar nicht mehr gibt.
Im März dieses Jahres macht sich ein Häuflein nationalistisch gesinnter Venezianer auf den Weg, die Unabhängigkeit ihrer Republik ins Leben zu rufen. Die Aktivisten sind angetreten, 150 Jahre italienischer Geschichte rückgängig zu machen und hatten einige Wochen zuvor via Online und Telefon ein Plebiszit abgehalten, mit erstaunlichem Ergebnis. Fast alle Venezianer, heißt es aus ihren Kreisen, hätten mit Ja gestimmt. Fast alle wollten sich von Italien trennen. Es sei, vermerkte der Publizist und Schriftsteller Mario Fortunato, typisch für Verzweifelte, über die Herrlichkeit vergangener Zeiten nachzugrübeln. Die Berufung auf eine glorreiche Vergangenheit ist allen sezessionistischen, separatistischen, kleinnationalistischen Gruppierungen eigen. In Stellung gebracht gegen die Zumutungen der sich aufblähenden Welt durch den plötzlichen Verlust aller Grenzen, weil Grenzen Handelsinteressen sind. Fast immer sind sezessionistische Argumente zugleich ökonomischer wie ökologischer Natur. Wohlhabende Regionen grenzen sich gegen jene ab, die in ihre Region einwandern und den Wohlstand bedrohen, weil Wohlstand und Region ein und dasselbe seien. Bekanntlich ist der Grat zwischen Nationalismus und Rassismus äußerst schmal.
Einer politischen Abgrenzung der eigenen Scholle durch Abschottung entspricht, als typische Geisteshaltung, der Separatismus. Vielfach zu studieren an den Unabhängigkeitsgelüsten im Baskenland, in Katalonien, Norditalien, Flandern, Schottland, neuerdings in der Ostukraine. Separatistische Sehnsüchte keimen meist in Regionen, die keinerlei Tradition als Transitland haben. Sie wollen die Trennung von einer Nation, der sie sich nicht zugehörig fühlen. Für sie musste zusammenwachsen, was nicht zusammengehört.
Der Traum vom eigenen Mini-Staat, der heilen, unverdorbenen, reinen Lebenswelt, bringt die Selbstbestimmung der Bürger in Stellung gegen die Fremdbestimmung durch die eigene Nation oder den Suprastaat der Europäischen Union. Der Separatismus dieser innerstaatlichen Unabhängigkeitsbewegung ist historisch betrachtet relativ neu und schwingt heute erfolgreich das Banner der Gerechtigkeit für die bedrohte, schützenswerte Minderheit.
Seit 200 Jahren gilt im europäischen Selbstverständnis die Nation als Basis der Zusammengehörigkeit. Im Sinne Renans, nicht durch gemeinsame Sprache, nicht durch gemeinsame Rasse, nicht durch eine einheitliche Religion, nicht durch gemeinsame Interessen, sondern als geistiges Prinzip, als Verbund einer spirituellen Familiarität, einer Solidargemeinschaft, die Opfer füreinander bringt.
Seit 200 Jahren ist der Nationalstaat durch klare Grenzen, einheitliche Gesetze und Verwaltungen, durch gemeinsame Sprache, exklusives Staatsbürgerrecht, durch Öffentlichkeit, Diskussion, Parlamentarismus und Repräsentativverfassung definiert.
Aber entspricht das wirklich der Realität unserer Tage? Hält Deutschland als Solidargemeinschaft zusammen? Als Kulturraum von Schleswig-Holstein bis Niederbayern?
Oder als Konstrukt künstlicher Grenzen, behaupteter Blutsverwandtschaft, territorial-geografischer Räumlichkeit und behördlich ausgestellter Personalausweise?
Oder als Revier mit dem Reflex der Abschottung?
Die Nationen im Binnenraum Europas haben vor 4 Jahren mit dem sogenannten Dublin-System einen für sie eleganten Cordon sanitaire vor dem Homo Sacer eingerichtet, denn die Dublin-Verordnung besagt, dass jenes EU-Land für den Flüchtling und sein Asylverfahren zuständig ist, welches er zuerst betreten hat. Das heißt, jede europäische Nation darf den Flüchtling wieder in jenen Staat zurückschieben, in dem er angelandet ist.
Am Rand der eigenen Scholle herrscht lückenlose Kontrolle durch Wärmebildkameras, Nachtdetektoren, Hubschraubervideos. Und im Rahmen des Programms Eurosur überwachen die Europäer von der Schaltzentrale der ewigen Stadt Rom aus mithilfe zahlreicher Satelliten die Grenzen ihres Kontinents.
Im Jahr 2009 haben die Regierungen der europäischen Nationalstaaten die Grenzschutzagentur Frontex ins Leben gerufen, deren Ziel Raumschutz und Verhinderung illegaler Einwanderung durch vereinte Polizeipatrouillen ist. Ralf Göbel, Vorsitzender des Verwaltungsrats dieser Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, erklärte auf einer Podiumsdiskussion in München die Prinzipien des, wie es offiziell heißt, Migrationsmanagements.
Die Aufgabe der Agentur ist, dass die Menschen, die ankommen, eben diese gemischten Ströme, die sich so komisch anhören, sie wissen ja nicht, hat er einen wirklichen Recht auf Asyl, hat er keins, er behauptet es. Wir nehmen die auf, die Leute, es wird ein sogenanntes Screening gemacht, also man guckt, hat er Ausweispapiere, wo kommt er eigentlich her. Und es wird dann danach ein sogenanntes Debriefing gemacht, wie war dein Weg, wo kommst du her, was hast du erlebt? Natürlich Thema Schleuse. So. Und danach wird der Flüchtling nicht weiter behandelt von der Grenzpolizei, also weder von Frontex noch von der italienischen oder sonstigen.
Die in Europa gültige Raumtheorie verlangt Schutz vor dem Flüchtling, während der Flüchtling Schutz vor seiner Ausgeschlossenheit erhofft. Die Grenzschützer von Frontex greifen den Homo Sacer auf, bringen ihn an Land, setzen ihn ins Recht und führen ihn schließlich einem geordneten Verfahren durch die Asylbehörden zu.
Seit Anbeginn ist es schon so, dass jede Gesellschaft definiert, wer zu ihr kommen darf und wer nicht. Das ist die Aufgabe des Grenzschutzes, dieses zu tun. Der Grenzschutz ist mit Sicherheit keine Lösung für Migrationsprobleme. Wir sind das letzte Glied in der Kette. Wenn alles andere versagt hat, wenn Entwicklungspolitik versagt hat, wenn Unterstützung fragiler Staaten versagt hat, wenn Ökonomie versagt hat, erst dann kommt der Grenzschutz.
Das gemeinsam erlittene Leiden, das Renan als Grundlage des geistigen Prinzips der Nation erkannte, ist das nicht die Ankunft des Homo Sacer an den Türen und Toren unserer Nationen, die der Homo Faber, um sich, seinen Wohlstand, seine Heimat zu bewahren, nicht länger schließen, schützen, sichern, deren Räume er nicht länger begrenzen kann?
Oft sage ich mir, dass ein Einzelner, der die Fehler hätte, die man bei den Nationen für Qualitäten hält, der sich von eitlem Ruhm nährte, der darin eifersüchtig, egoistisch und streitsüchtig wäre, der nichts unterstützen könnte, ohne gleich blank zu ziehen, dass ein solcher Mensch der unerträglichste unter den Menschen wäre.
Drittes Kapitel: Oikos, Haus und Heim.
Der Homo Faber ist ein Meister der Abschreckung und Abgrenzung. Sein Weltentwurf ist kognitiv. Die Messbarkeit, Vermessbarkeit, die Rationalität und Künstlichkeit, die Körperferne und Gefühlskontrolle, die Fabrikation von Werkzeug und die Definition von Glück durch organisierte Optimierung. Dieser Mensch des Geistigen aber hat seine Ordnung verloren. Sein Leben ist entzeitlicht und enträumlicht. Er ist ein im Weltenraum driftendes Subjekt. Der Homo Faber migriert durch den Weltenraum unendlicher Möglichkeiten. Seine Migration findet innerhalb konstruierter Grenzen statt. Sein Leben ist zu jeder Zeit rechtlich gesichert und also geheiligt. Sein Schicksal ist die Permanenz. Er ist permanent im Aufbruch, permanent unter Zeitnot, permanent erregt, permanent mobil, permanent zur Flexibilität gezwungen. Er muss permanent seine Exzellenz nachweisen und wird unablässig bewertet. Permanent souffliert der Geist der Zeit: Du musst interessant sein, du sollst einmalig sein, grenz dich ab. Der Homo Faber soll die Paradoxa der Zeitläufte aufheben und widersprüchliche Anforderungen erfüllen. Er soll kontrolliert und rational sein, zugleich aber charismatisch und enthusiasmiert. Er ist stets auf sich allein gestellt, muss aber ständig wählen und sich unentwegt entscheiden, ohne zu wissen, wofür er sich entscheiden soll.
Sein einziger Bezugspunkt ist er selbst. Er dreht sich um sich. Er weiß, dass er, um sich von all den anderen Fabers zu unterscheiden, als funktionstüchtig wahrgenommen werden muss. Um aber als funktionstüchtig wahrgenommen zu werden, muss er ständig seine Funktionstüchtigkeit sichtbar machen.
Um stets sichtbar zu sein, muss er sich selbst repräsentieren.
Und in der Repräsentation seiner selbst muss er sich permanent bewähren.
Der Homo Faber als Zeitgenosse der Epoche der Grenzverluste kann sich auf nichts mehr verlassen. Er weiß nicht, was genau von ihm verlangt wird. Er weiß nicht, wie er sich von den anderen noch unterscheidet. Die Auflösung allgemeinverbindlicher Normen macht jede Nische zum Mainstream. Jeder ist irgendwie anders und doch genau gleich.
Der Homo Sacer definiert sich durch Grenzverlust, der Homo Faber durch Grenzkontrolle. Der Homo Faber ist das Gegenteil des Homo Sacer. Die beiden so gegensätzlichen Figuren unserer Epoche haben, so scheint es, etwas Fundamentales gemein. Beide haben ihren Geborgenheitsraum verloren. Und beide, auf je unterschiedliche Weise, sind auf der Suche nach Identität in Zeiten permanenter Migration und Mobilität.
Sie sind auf der Suche nach einem Oikos im antikgriechischen Sinne, nach der Haus-, Hof- und Wirtschaftsgemeinschaft, kurzum der mikrosozialen Einheit, als Keimzelle der Weltgesellschaft. In den vergangenen Jahren hat in den postindustriellen Nationen eine erstaunliche Wertverlagerung stattgefunden. Auf dem bisherigen Höhepunkt der Virtualität, der Entkopplung von Produkt und Wert, Boden und Umsatz, Topos und Mythos, entdeckt der globalisierte Mensch der permanenten Mobilität und Fabrikation, Künstlichkeit und Kontrolle die reine, nackte, bloße Materialität der Natur für sich.
Menschenkolonnen ziehen auf die Wiesen und Felder, in die Berge und Täler. In Großstädten werden Erlebnisgärten angelegt und die Sehnsucht nach einer neuen spirituellen Naturerfahrung treibt zunehmend mehr Städter in die Stille der grenzenlosen Wildnis. Das spätmoderne Subjekt zieht zu Felde gegen seine Naturentfremdung. Es macht sich auf den Weg durch die Natur. Es wandert.
Psychologen haben in den vergangenen Jahren eine evolutionär verankerte Liebe zum Lebendigen ausgemacht, die sie Biophilie nennen. Die Koryphäen der amerikanisch geprägten empirischen Naturpsychologie bieten Beweise für den stressabbauenden Charakter von Naturkontakt durch Wanderung auf. Die Studien wollen beweisen, dass schon 5 Minuten körperliche Aktivität im Grünen das Selbstwertgefühl steigern. Hochgefühl und Selbstwert gelten unter Psychologen als wichtige Indikatoren für die psychische Gesundheit. Geringe Selbstachtung und ein andauerndes Stimmungstief dagegen sind häufig Symptome von Depressionen.
Auch wenn die Bewegung zurück zur Natur nicht gänzlich neu ist, sie legt den Kern einer Sehnsucht des Homo Faber frei. Zurück zur Natur heißt zurück zu sich selbst. Zurück zu sich selbst heißt nicht zurück in die Höhlen. Es heißt wieder hinein in den heilsamen Erfahrungsraum von Überschaubarkeit und Ordnung der arteigenen Umwelt. Natur ist vom Biotop zum Psychotop geworden. Sie ist nicht mehr, wie in blaublumigen Zeiten der Romantik oder Wandervogelbewegung, reiner Selbstzweck. Die Wiederentdeckung der Natur, lautet der Lehrsatz der Biophilie, eröffnet dem Menschen wieder archaische Erfahrungsräume, um jene Handlungskompetenzen abermals zu erwerben, die er in den Komfortzonen der konsumorientierten Wohlstandsgesellschaft verloren oder verlernt hat. Empathie, Toleranz, Gelassenheit. In der Biophilie löst sich das Verständnis von Heimat von seinem herkömmlichen Sinn und etabliert eine Wert- und Sinnverlagerung.
Könnte der Oikos, die Grundlage der Ökonomie wie Ökologie, nicht eine sehr verführerische, womöglich gar die passende Antwort auf die Grenzverluste der globalisierten Epoche und ihrer 3 großen Paradoxa sein?
Auf Dauer wird der Kampf des Homo Faber gegen den Homo Saker nicht zu gewinnen sein. Weil der Homo Faber sukzessive ausstirbt und der Homo Saker die Frage nach dem Besitz der Welt nicht länger ungestellt sein lässt.
Der Oikos im griechisch-antiken Sinne nun begreift Heimat und Haus als metaphysisches und rechtliches, gar politisches Obdach.
Der Mensch ist gefordert. Er wird umdenken müssen. Die kulturelle Evolution steht vor ihrem nächsten Sprung. Über die Nation hinaus. Über die Ethnie hinweg. Statt Nationen wäre ein konföderierter Bund an Kooperativen denkbar, in denen das Heterogene im biologischen Sinn des Wortes, die Mischung und Vielfalt der Gene, zu völlig neuen Organisationsweisen führen würde. Das geistige Prinzip einer Kooperative ist nicht die Ethnie, nicht die Herkunft. Es ist das Netzwerk, der Verbund.
In mittelbarer Zukunft werden 2/3 aller Menschen, der Homo Saker wie der Homo Faber, auf der Welt in Megacities leben, was neue Konzepte für Ressourcen, Verkehr und Zusammenleben erfordert.
Wäre es bei jenem größten aller Grenzverluste, der Aufhebung der Grenze von meinem und deinem, nicht weitaus klüger, Güter oder Dienstleistungen durch Kooperativen jener organisieren zu lassen, die gemeinsam in einem Geborgenheitsraum leben?
Als Vorbild einer partizipativen Kooperative könnten das Allmende-Prinzip der Schweiz und das Jedermannsrecht in Finnland und Norwegen dienen. Jeder hat und nimmt zu jeder Zeit an den natürlichen Ressourcen, den sogenannten Commons, teil und sorgt für ihren Schutz und ihre Reproduktion. Seit Jahrtausenden entsteht Kultur in Tausch und Teilung durch Teilhabe und Teilnahme am Vorhandenen. Das Vorhandene ist eine Allmende, Allgemeingut. Politisch betrachtet ist globale Gerechtigkeit in Zeiten unumkehrbarer Grenzverluste also eine Frage der individuellen Teilhabe an der Allmende. In der Kooperative ist das Gut an seinen Entstehungswert rückgebunden. So entstehen soziale Normen gegenseitiger Anerkennung und Kooperationen. Kooperationen schaffen Nachhaltigkeit. Durch Nachhaltigkeit entsteht Wertschöpfung. Die Wertschöpfungskette von Partizipation und Kooperation im Oikos ist durchaus vereinbar mit höchster Technologieeffizienz, ressourcenschonender Energie und ausdifferenzierter Marktwirtschaft.
Das Individuum, im Sinne des Wortes das Nichtteilbare, müsste seine Kraft und Energie nicht auf Abgrenzung und Abschottung verwenden, sondern auf Beteiligung und den nicht monetären Austausch möglichst vieler Formen von Wissen. So würde Heterogenität zur gesellschaftlich wertvollen Ressource.
Das globale Netz zum Beispiel ist die Allmende, ist das Kommen unserer Epoche der Unbehausten und Migranten. Es gehört jedem jederzeit. Jeder hat daran teil, jeder nimmt teil. Was ihm fehlt, ist ein Verfahren zur Regelung von Rechten und Pflichten, Anrecht und Besitz.
Könnten durch Partizipation, Wertschöpfung und neue Weisen der selbstorganisierten Verteilung nicht kleine Paradiese entstehen? Gelobte Landschaften? Neue Behausungen?
Viertes Kapitel: Transition, Überschreitung und Einkehr.
Und wieder brechen dieser Tage Tausende auf und wandern von Ost nach West. Es sind Polinnen, Bulgarinnen, Weißrussinnen. Sie migrieren Richtung Deutschland. Als Pflegerin, als Haushaltshilfe, als Erntehelferin. Junge Mütter verlassen ihre Kinder, lassen Heimat, Familie und das Abgestammte zurück. Im Gepäck Herkunft und Hoffnung. Und wieder ziehen dieser Tage transnationale Konzerne von Europa nach Osten. China, Indien, Sri Lanka, Bangladesch und in Kürze nach Afrika. Nigeria vielleicht, Kenia, Ghana. Dorthin, von wo aus der Homo Saka flieht. In jene Nationen, aus denen sich die Konzerne freiwillig zurückziehen. Im Sinn haben sie niedrige Produktionskosten und hohe Gewinnmargen. Und wieder stürmen an einem frühen Dienstagmorgen Ende Mai 1500 afrikanische Flüchtlinge an den Zaun von Melilla. 400 gelingt der Übertritt in die Exklave Europas. Am Körper ein paar Fetzen Stoff und sonst nur nacktes Leben. 1900 Flüchtlinge sitzen jetzt im Lager von Melilla, das Platz für 500 bietet. Isaac Nanimal hatte unter Todesangst seine Heimat verlassen und unter Lebensgefahr die Sahara durchquert. Er trank Wasser aus Kamelmagen, ging an Skeletten im Sand vorbei. Er kämpfte mit Macheten und Gewehren gegen Rebellen, verbrachte Monate im Gefängnis, überlebte den Untergang eines überfüllten Schiffs auf dem Mare Nostrum. Er brach von neuem auf, erreichte Lampedusa, wurde nach Bologna verschickt, bettelte vor Supermärkten und kam schließlich über Lübeck nach Hamburg, wo er seit einem Jahr mit 23 anderen aus Ghana, Nigeria, Somalia in einer Containeranlage auf dem Hof der St. Pauli-Kirche in Hamburg-Altona lebt. Niemand hat ihm bisher erklärt, dass er nach dem Verteilungsschlüssel der EU und Prüfung ausgeschöpfter Aufnahmekontingente in Kürze in die EU-Nation Rumänien kommen könnte, von wo aus sich seit kurzer Zeit Ströme von Arbeitsmigranten Richtung Westen aufmachen.
But what we need is like humanitarian help to help us and get something to work.
Wir brauchen humanitäre Hilfe. Wir brauchen Arbeit. Das Leben ist nicht von langer Dauer. Es ist nicht gut, hier leiden zu müssen. Nirgendwo hingehen zu können, nichts zu essen zu haben, draußen schlafen zu müssen. Ich will mich integrieren, die Sprache lernen, einen Beruf ausüben. Ich will lernen, dass mein Leben gut ist. Will nichts verscherbeln müssen oder kriminell werden, weil ich dann nach Ghana zurückgeschickt werde. Und dann hätte ich ein großes Problem.
Der Homo Saka, das heilige Individuum aus Ghana, ersehnt nichts mehr als Arbeit und Anerkennung im Land des Homo Faber. Partizipation im Paradies. Das ist das vierte, fast schöne, in jedem Fall beste Paradoxon unserer Epoche.
Grenzverluste. Suche nach Heimat in Zeiten permanenter Migration. Ein Essay von Christian Schüle. Es sprachen Hans-Georg Pantschak, Wiebke Puls, Jerzy May und Lukas Turtur. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie und Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2014.